meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und Lannatei und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Ja, meine Stimme ging es jetzt gerade bei der Anmoderation besser, jetzt wird sie auch schon wieder ein bisschen eigenartig. Okay, wissen Sie, was das Erzherzogspiel ist? Das Erzherzogspiel ist eine ganz, ganz, ganz altösterreichische Geschichte. Das Erzherzogspiel verlangt zwei Spieler, unter Umständen einen dritten als Schiedsrichter und vor allen Dingen viel Freude an Bildung und die Fähigkeit, sehr strategisch planend zu denken. Zunächst einmal ist die Ausgangsposition eine ganz einfache. Sie sind ein Lehrer oder eine Lehrerin, gut, gab es also jetzt zu K&K-Zeiten noch nicht. Sie haben das unglaubliche Unglück, einen Erzherzog unter ihren Schülern zu haben. Und jetzt ist Prüfung, also es wird jeder in der Klasse geprüft, das heißt auch der Erzherzog wird geprüft. Sie müssen sich jetzt eine Frage einfallen lassen, die sachbezogen ist. Man muss ja also irgendwie ein Themengebiet vorher ausmachen, die so einfach ist, dass nicht einmal der Erzherzog einen Fehler machen kann. Der Erzherzog nun sagt was irrsinnig Dummes, was in Wirklichkeit natürlich vom Spieler aus gesehen sehr gescheit ist und dazu führt, dass jetzt der Lehrer begründen muss, warum der Erzherzog recht hat. Einfaches Beispiel. Kaiserliche Hoheit, wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? Der Erzherzog ist ein Habsburger, braucht also jetzt ein bisschen länger nachdenkenderweise und antwortet dann 7 Jahre. Lehrer drauf, sehr gut, Kaiserliche Hoheit. Denn wenn man von den 30 Jahren nun alle Friedensverhandlungen, kirchlichen Feiertage, Waffenstillstände abzieht, dann kommt man auf 7 Jahre. Hervorragend, Kaiserliche Hoheit, sehr gut im Zeugnis. Das Spiel ist sehr, sehr kompliziert in Wirklichkeit, weil man muss ja eine Frage stellen, die zu einer Antwort führt, die zwar sehr dumm ist, die man aber noch irgendwie begründen kann. Klassisches Wiener Kaffeehausspiel in K&K-Zeiten und Zwischenkriegszeiten und ein Ausdruck von etwas, was der Österreicher schon immer gewusst hat, die Herrschenden sind dumm. Also die Herrschenden sind einfach dumm, das gibt ganz, ganz, ganz seltene Phasen, wo die Herrschenden nicht dumm sind. Jene, die es wirklich ganz bis hinauf schaffen, sind Menschen, die nichts Besseres zu tun haben. Leider hat sich die Sache in der Demokratie nicht wirklich verbessert. Gerade heute nicht. Fragen Sie irgendeinen jungen Menschen, ob er irgendwie geartet in die Politik gehen will, ob er nicht politisches Interesse hat. Die Leute sagen Ihnen, na sicher nicht. Ich habe meine eigenen Vorhaben, habe meine eigenen Projekte, möchte mein Studium machen, möchte meine Sachen hinter sich bringen. Das heißt, es ist halt jetzt immer das Traurige, es bleibt ja nur ein Trupp von Menschen, der es halt nicht schafft oder der es sich nicht zutraut oder der halt leider ja auch andere Interessen hat. Es sei natürlich ganz klar gesagt, es gibt Gott sei Dank die Ausnahmen, die wirklich guten, die eine Ahnung haben, die Profis sind, die was wissen und die moralisch integer sind. Nur leider sind es Ausnahmen. Wir in Österreich erleben jetzt gerade das Erzherzogspiel in der Variante 2. Dazu nehmen wir eine Finanzministerin, die zähnefletschend, kreischend, das fällt ja relativ leicht, sie kann nicht anders als kreischen mit ihrer Stimme, das sogenannte Bankgeheimnis verteidigt. Das Bankgeheimnis ist eine österreichische Spezialität und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Und zwar aus einem sehr, sehr einfachen Grunde. Man wollte die Österreicher dazu bringen, möglichst viel Geld in die Banken zu bringen. Ist klar, ne? Die Banken brauchen Geld, damit sie damals nach dem Zweiten Weltkrieg alles niedergebombt, der Wirtschaft wieder Geld zur Verfügung stellen können für den Wiederaufbau etc. 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 Und jetzt muss man die Leute dazu motivieren, das Geld irgendwie in die Bank überhaupt hineinzulegen. Damals gab es ja bitte eine Vermögensteuer und eine Einkommensteuer, die erzwungen hat, eigentlich theoretisch, dass man sein auf der Bank liegendes Geld deklariert und auch seine Zinseinkünfte. Beides war in Wirklichkeit mit so hohen Freigrenzen besehen, dass das eigentlich nur für wirklich reiche Leute eine Wirkung hatte Und das war aber nicht bekannt. Also die Leute sind erst dazu gekommen, ihr Geld auf die Bank zu legen, die kleinen Leute, witzigerweise die kleinen Leute, weil die haben sich immer eingebildet, dass die Vermögensteuer irgendeine Bedeutung für sie hätte. Das ist absolut genial. Als man ihnen dieses anonyme Sparbuch zur Verfügung gestellt hat, wo die Leute das Geld drauflegen konnten. War nämlich für die Banken auch ein Geschäft, weil unglaublich viele dieser anonymen Sparbücher nicht mehr wieder behoben sind. Der Uropa ist gestorben. Irgendwo lag dann das Sparbuch herum, das natürlich nicht besitzerdeklariert ist. Und niemand wusste das Losungswort. Und damit ist dann das Geld nach einiger Zeit sowieso der Bank verfallen. Also die Bank hatte viel dafür, brauchte keine Akten für nichts. Ich habe das noch miterlebt, was das für ein Theater war. In der evangelischen Kirche muss natürlich jedes Sparbuch deklariert sein, ist ja klar. Ne? Das Besitz der evangelischen Pfarrgemeinde, müssen die Verfügungsberechtigten drinnen stehen und so weiter und so fort. Das müssen sie erst einmal bei einer Bank durchdrucken. Die wollen ihnen bis heute nur das anonyme Sparbuch in die Hand drucken, weil da haben sie keinen Verwaltungsaufwand. Aber ist wurscht. Nun, obwohl dieses anonyme Sparbuch immer ein Fake war, aus dem einfachen Grund, 99,9% der Einleger gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wären niemals in den Bereich der Vermögensteuer hinaufgekommen, hat sich das durchgesetzt. Man war sicher vor der Steuer. Wie gesagt, 99,9% der Leute hat das sowieso nicht betroffen. Wurscht. Jetzt haben wir natürlich was anderes. Jetzt haben wir unsere deutschen Freunde. Unsere deutschen Freunde, die gerne mal einen Ausflug über den Walserberg machen, zum Beispiel zu gewissen Salzburger Banken, die Tiefgaragen haben, wo man unmittelbar von der Tiefgarage, ohne überhaupt irgendwie gesehen zu werden, hinauffahren kann zu den privaten Beratern. Das ist eine schöne Sache. Eine ganz wunderbare Sache, weil sogar so eine riesige Garage dafür gebaut wurde, dass ganz viele Leute, die einfach nur irgendwo in Salzburg statt zu erledigen haben, dort parken. Das heißt, es verschwimmt alles. Es gibt tollste Parkplatzkonstruktionen bei Banken im Umfeld von der deutschen Grenze. Ganz tolle Sachen, uneinsehbar. Man kann dann vorbeigehen, sieht witzigerweise nur deutsche Kennzeichen bei wirklich teuren Autos. Und diese Leute natürlich, gell, die deklarieren das natürlich alles. Also das ist ja auch kein Schwarzgeld, das die da bringen würden. Ich würde niemals irgendeinem meiner deutschen Freunde zumuten, dass die da jetzt vielleicht mit einem Schwarzgeld über den Walserberg fahren. Dann gibt es ja besonders schöne Dinge wie Zollanschlussgebiete. Das heißt österreichisches Recht, aber ist nur von Deutschland aus zufahrbar, legendär. Das Walsertal, wo man dann also die so ziemlich höchste Bankendichte auf der Welt vorfindet. Nun, allen Ernstes, und das ist das Faszinierende, wird uns kommuniziert, uns Österreichern, wir tun ja das nur für sie. Also erstens einmal haben wir ja die Vermögensteuer abgeschafft. Das war ein sehr, sehr kluger Schachzug aus dem einfachen Grund. Aus welchem Grund eigentlich? Aus einem einfachen Grund, weil die, die überhaupt Vermögensteuer hätten zahlen müssen, es sowieso nicht getan haben. Da gab es schon immer Möglichkeiten, da gibt es juristische Konstrukte von vorne bis hinten, da gibt es Möglichkeiten hoch sechs und deswegen hat man sich das dann gespart und hat aber den kleinen Leuten, die wie gesagt eh nicht mehr zur Vermögensteuer gezahlt hätten, erzählt, wie toll sind wir doch für euch, ihr müsst keine mehr zahlen, hätten sie nicht müssen. Und jetzt passiert eben das ganz Spannende, das unglaublich Spannende und zwar die Tatsache, da die Reichen keine Steuern zahlen. Tun sie nicht. Also einzelne schon. Aber der durchschnittliche reiche Mensch in Europa zahlt keine Steuern. Da gibt es ganz viele Konstrukte, da brauchst du nicht einmal über den Walserberg fahren, da brauchst du auch nicht ins Walsertal hineinfahren. Brauchst nicht. Ist vollkommen unnötig. Du kannst es daheim machen, natürlich blöd ist mit Schwarzgeld zur Bank, nicht? Da fährt man dann da lieber über die Grenze. Die Reichen zahlen keine Steuern. Steuern werden nur gezahlt von jenen, die arm sind. Und jetzt kommt der Schmäh Nummer zwei, der geniale Schmäh. Man redet den Armen ein, sie würden zum Mittelstand gehören. Anscheinend fühlen sich 80-90% der Österreicher zum Mittelstand gehörig. Das ist die Verkäuferin im Spar, die mit einer 40-Stunden-Woche dann mit 1.200 Euro nach Hause geht. Klar, oder? Das ist Mittelstand, die dann 600, 700 Euro für eine winzigst Sozialwohnung zahlt. Das ist Mittelstand. Und es gibt immer mehr dieser Leute und immer mehr und immer mehr. Und dann kommt noch das ganz besonders Gemeine, dass man sagt, ja, aber ihr habt ja noch einen Arbeitsplatz, bei euch läuft ja noch die Wirtschaft, weil schaut's doch nur nach Italien, schaut's nach Spanien, schaut's nach Griechenland, dort, wo das Volksvermögen wirklich gestiegen ist, dort, wo wirklich Geld unter die Leute und zu den Leuten gebracht wurde, die haben jetzt die Bankenkrise. Seid doch froh, dass ihr in den letzten 20 Jahren ein Drittel weniger reale Kaufkraft habt. So schaut's nämlich aus, meine Lieben. Ein Drittel weniger reale Kaufkraft. Und da wird's dann spannend, ein Brot einzukaufen. Und da steht man dann dort irgendwie im Supermarkt und denkt sich, die sind alle komplett deppert geworden. Die wollen für ein halbes Kilo Brot ein ernstes 3 Euro. 40 Schilling für ein halbes Kilo Brot? Seid ihr vollkommen deppert? 6 D-Mark für ein halbes Kilo Brot? Aber das ist jetzt so nichts ganz Besonderes, gell? Das geht viel, viel höhere Preise hinauf. Aber gut, das muss keiner kaufen. Und dann redet man den Leuten ein, wir verteidigen das Bankgeheimnis für euch, damit ihr euer Geld in Sicherheit habt. Welches Geld bitte? Wir sind im Moment ganz eindeutig, im deutschen Sprachraum, in Österreich kann ich es mit Sicherheit sagen, dort gelandet, dass immer mehr Leute in Wirklichkeit arm sind. Und deswegen heißt dieser Podcast so, das Erzherzogspiel oder sie sind arm. Viele meiner Zuhörer werden arm sein. Wenn sie jetzt noch ein oder zwei Kinder haben, denen sie vielleicht auch noch ein Studium ermöglichen sollen, dann werden sie richtig arm sein. Und sie werden niemals zu was kommen. Also sie werden auch im Alter dann irgendwie von irgendwelchen Sozialgeschichten abhängig sein, damit sie in ein Pflegeheim kommen können, ein Altenheim kommen können. Und man wird alles unternehmen, wirklich absolut alles unternehmen, um genau diesen Punkt zu verhindern. Trifft meine Generation mit Sicherheit. Das Erzherzogsspiel, man müsste es schon nennen, das Erzherzogsspiel 2. Denn der Erzherzog, der hat nicht viel angerichtet, der hat seine Apanage gekriegt und durfte so dumm sein, wie er wollte. Ein bisschen Probleme haben irgendwelche Soldaten gekriegt, wo der halt dann doch Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann geworden ist, sehr viel her ist er nicht gekommen. Man müsste es das Erzherzogsspiel 2 nennen. Das Erzherzogsspiel 2 einer riesigen Anzahl von Politikern, die der Öffentlichkeit perfekt vorspielen, ihr Geld zu schützen, alles nur Denkbare für sie zu tun. Und in Wirklichkeit, und man weiß es nicht, ob sie einfach so doof sind, wie es der durchschnittliche Habsburger war, durch jahrhundertelange Inzucht, es soll sich ja seit 1918 wieder was gebessert haben. Ob dieser heutige Politiker wirklich so doof ist, wie der inzüchtlerische Habsburger und nichts dafür kann, oder ob er es einfach schon absichtlich macht. Den Leuten einreden, wir tun alles für euch. Wir retten euch. Wo alles ein unglaubliches Theater wird. Wo nach außen hin agiert wird, bis zum geht nicht mehr. Und ich sag's nochmal, ein Drittel unserer Gesellschaft entweder schon arm ist oder hochgradig armutsgefährdet ist. Niemals zu irgendetwas kommen wird. Absolut niemals. Irgendwie durchkommt, spart, arbeitet, einen Nebenjob annimmt. Immer mehr Leute müssen das. Und einen anderen zwei Drittel unserer Gesellschaft etwas ererbt hat und ja, auf der guten Seite ist, und das wären dann die, die vielleicht doch mal Steuern zahlen sollten und die obersten 10%, die eigentlich 80% der Steuern zahlen sollten, die heute einfach ausfallen. Weil die zahlen de facto gar keine. Und zwar legal gar keine. Wissen Sie, und dann schaut man dorthin, also ich zumindest, ich an Spiegel, schaue dorthin und denke mir, okay, ja, zwei Drittel Gesellschaft haben wir, die ist längst da. Und dann denke ich mir als Christ, ja, wir hätten ja andere Konzepte. Wir hätten wirklich andere Konzepte. Wir haben ja die Gemeinschaft, wir haben die Gemeinde, wir haben das Zusammenarbeiten. Wir haben die Fähigkeit der Vereinzelung, der Angst, der Gier, dem sich verblöden lassen und hineinjagen lassen in immer höhere, schlussendlich unbezahlbare Schulden, etwas entgegenzusetzen, etwas sehr, sehr Reales, ganz, ganz Klares. Wir als Gemeinschaft, die gemeinschaftlich leben, die miteinander arbeiten und dann teilen, dieses Konzept hätten wir ja. Wie gesagt, wir hätten ja. Hätten wir, oder? Hätten. Und trotz allem einen gesegneten Abend euch allen.